Lasst uns miteinander beten. Wir beten mit Worten aus Psalm 39 unter der Nummer 722. Wir beten im Wechsel zwischen ein- und ausgerückten Zeilen. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Denn ich bin ein Gast bei dir. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke. Sei dem Vater und dem Sohn. Wer sind wir? Wo stehen wir? Was ist uns gelungen? Worin haben wir versagt? Auf solche Fragen suchen wir Antwort. Wir werden sie nicht finden ohne dich, Gott, ohne dein richtendes und rettendes Wort. Darum bitten wir dich, komm und sprich zu uns, hilf uns die Wahrheit erkennen und annehmen, die Wahrheit unserer Schuld und die Wahrheit deiner Vergebung. Amen. Wir beten weiter miteinander und füreinander in der Stille. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander aus dem Lied 149. Es ist gewisslich an der Zeit, die Strophen 1 bis 3. Sie können gleich den Finger drin lassen, denn nach der Schriftlesung singen wir noch weitere Verse davon.
In der Schriftlesung für den heutigen Sonntag spricht Jesus von einem König, der von seinem Volk abgelehnt wurde und von den anvertrauten Pfunden. Steht in Lukas 19. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte sein. Der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist, du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 hat. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Wir singen vom angefangenen Lied die Verse 5 und 6.
Thank you. auch wenn die Bibelabende nicht durchgeführt werden können, das Thema steht. Wovon lassen wir uns leiten? Die Zeichen der Zeit erkennen. Es passt voll zu dieser Zeit, in der wir leben, und es passt auch voll zu dem Abschnitt aus der sogenannten Endzeitrede Jesu, wie sie uns im Lukas-Evangelium Kapitel 21 überliefert ist. Ich lese die Verse 25 bis 28. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie einen solchen Abschnitt in der Bibel lesen, wo es um die Endzeit geht. In der Regel löst es in uns Ängsten aus und nur wenige beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Buch der Offenbarung, in dem es überwiegend um solche Visionen geht. Aber die vergangenen Monate haben uns gelehrt, dass eben nicht alles so sicher ist, wie wir es meinen, und auch die Ängste gefördert. Die Zeichen der Zeit erkennen. Als im Frühjahr letzten Jahres die Pandemie uns immer mehr in Band gezogen hat, waren manche Christen bis hin zu Repräsentanten der evangelischen Kirche schnell dabei, zu betonen, dass das Coronavirus eben keine Geißel Gottes sei. Andere dagegen fragen laut, ob es nicht sein könnte, dass Gott mit dem Coronavirus den Menschen und Kirchen etwas sagen will. Wäre Buße nicht wichtiger als Mundschutz? So ein Leserbriefschreiber. Tatsächlich ergab eine Umfrage im März letzten Jahres, dass 41% der Deutschen wegen der Corona-Pandemie mehr über den Sinn des Lebens nachdenken als sonst. Und der Stern begann damals seine Titelgeschichte zum Virus mit dem Satz: Jetzt hilft nur noch beten. Die Zeit ist weitergegangen seither. Wir haben etwas erlebt und nach wie vor mit den Auswirkungen zu schaffen, was unsere ganzen Gewohnheiten und Vorstellungen durcheinander gebracht hat. Für diejenigen, die sich in der Bibel stärker auskennen, ist es nur folgerichtig, dass sie diese Vorgänge an die apokalyptischen Plagen in der Johannes-Offenbarung erinnern. Dort geht es um Gottes Gerichtshandeln an der Menschheit in der Endzeit. Tatsächlich umgreifen diese Schalen des Gerichts, wie sie dort genannt werden, die ganze Erde. Und genauso erfasst ja auch die Corona-Pandemie, wie übrigens auch vor 100 Jahren bereits die spanische Grippe, die ganze Erde. Natürlich gab es in den zurückliegenden Jahrhunderten und Jahrtausenden immer wieder Pandemien. Viren, denen unzählige Menschen zum Opfer fielen. Bis hinauf zum römischen Kaiser zum Beispiel. Auch Marc Aurel, der große Philosoph auf dem Thron in Rom Mitte des zweiten Jahrhunderts, soll an der sogenannten Antoninischen Plage verstorben sein. Eine Seuche, eine Pandemie damals, die nach ihm, Antoninus, benannt wurde. Und damals hat man gemeint, der wütenden Seuche dadurch Herr werden zu können, dass man den Göttern durch Opfer entgegenkommt und sie damit zu besänftigen weiß. Aber Abstand, Hygiene und Maske, das kannte man damals nicht. Dass das tatsächlich hilft, weiß man erst seit der Neuzeit. Aber so hat damals die Plage 15 Jahre gedauert. Was sind da die knapp 2 Jahre, mit denen wir bisher zu schaffen haben und schon viel jammern? Und 100 Jahre später hat dann eine weitere Plage 20 Jahre gedauert, die sogenannte Zyprianische. Man nimmt an, dass diese Pandemien damals tatsächlich mitursächlich sind für den Untergang des Römischen Reiches. Wir wissen heute, dass sie damals zwar weite Teile der bewohnten Welt erfasst haben, aber nicht den ganzen Globus wie gegenwärtig. Ist also die Corona-Pandemie ein Zeichen für die Endzeit? Hat es tatsächlich mit den Zornesschalen der Offenbarung zu tun? Das Eigenartige ist, dass die Christen damals im 2. und 3. Jahrhundert keineswegs das Ende der Welt ausgerufen haben, als sie den Pandemien zum Opfer fielen. Und für sie hat es damals die ganze Welt ergriffen. Sie kannten nichts über ihre Grenzen hinaus. Und sie waren andererseits mit den Prophezeiungen der Johannes-Offenbarung vertraut. Sie haben aber nicht gesagt, jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Die Pandemien haben über die Grenzen des damaligen Weltreichs hinaus gewütet. Und die Christen sind ihnen genauso zum Opfer gefallen wie alle anderen. Aber sie haben deswegen nicht gejammert. Stattdessen haben sie sich aufopfernd und selbstvergessen um die Kranken und Siechen gekümmert, sie gepflegt und ihnen, wo es nicht mehr anders ging, das Sterben leicht gemacht, auch wenn sie selbst sterben mussten. Erstaunlich. Sie waren leidensbereit und lebten nach dem Maßstab der Bergpredigt. Es ging ihnen nicht um die Verbesserung ihres Lebensstandards, auch wenn sie anderen das Leben zu erleichtern suchten. Ihre Hoffnung ruhte nicht auf den Fähigkeiten der Staatsregierung. Sie schöpften ihre Kraft aus dem Glauben an Jesus, den auferstandenen Herrn. Ihm vertrauten sie voll und ganz. Seine Worte waren für sie der wegweisende Maßstab. Er war der mit seinem Leiden, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung gezeigt hat, dass das Leben keineswegs im Grab endet. Sie lebten und starben mit der himmlischen Ewigkeit vor Augen. Was hat das uns heute zu sagen? Welches Verständnis, welche Offenheit für die Ewigkeitsperspektive leitet uns heute noch an? Wir sind so in die Gegenwärtigkeit hinein verflochten, dass wir den Blick dafür weithin verloren haben. Aber für die Christen damals war das ganz klar. Für sie war Jesus der Menschensohn, der am Ende mit großer Kraft und Herrlichkeit kommt. Das war die Erlösung, auf die sie warteten. Und dafür waren sie bereit, all die Schmerzen, das Unverständnis, den Spott auf sich zu nehmen, dem sie immer wieder begegneten, Bedrängnis und Verfolgung und dazu noch ihren Peinigern dennoch mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen. Ist für uns heute undenkbar. Bei uns sieht es ganz anders aus. Ob wir wollen oder nicht, wir sind Kinder unserer Zeit. Der hohe Lebensstandard hat uns geprägt. Er scheint uns wie selbstverständlich, dass wir an jedem Tag mehr als genug Lebensmittel zur Verfügung haben, in großer Auswahl, dass wir gerade jetzt in der kalten Jahreszeit zu Hause eine warme Stube haben, dass wir uns frei bewegen und reisen können, wohin wir wollen, soweit die finanziellen Mittel dafür reichen. Das alles erscheint uns völlig normal, dass wir meinen, wir hätten einen Anspruch darauf. Über Zeitung, Fernsehen, Internet sind wir rundum informiert über die Geschehnisse in der Welt. Für ärztliche Hilfe kommt die Krankenversicherung auf. Wir nutzen die Annehmlichkeiten moderner Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Kühlschrank, Geschirrspüler, elektrischer Herd oder Gasherd, Mikrowelle und was alles dazugehört. Unser Wasser kommt aus dem Hahn und der Strom aus der Steckdose. Und dann schimpfen wir, wenn die Preise steigen. Aber leben einfach so weiter. Das ist normal. Ich frage mich, woran ist in dem allem eigentlich erkennbar, dass wir Christen sind? Die Pandemie hat dem allem einen deutlichen Knacks versetzt. Wir merken, dass es eben nicht normal, nicht selbstverständlich ist, was uns sonst immer zur Verfügung gestanden hat. Haben wir die Zeit des verordneten Rückzugs genutzt, um über unser Leben nachzudenken, zur Besinnung zu kommen? Haben wir uns bewusst gemacht, wie wenig selbstverständlich unser ganzer Lebensstandard eigentlich ist? Plötzlich war das Klopapier weg. Von einem Tag auf den anderen konnte man nicht mehr wie gewohnt einkaufen gehen. Nicht nur, dass der Zugang eingeschränkt war, auch die Sorge, eventuell selbst infiziert werden zu können, hat einen begleitet. Die Impfkampagne und die warme Jahreszeit mit viel Aufenthalt im Freien haben nun während der Sommermonate die Infektionszahlen deutlich sinken lassen. Haben wir aus den vorangegangenen Einschnitten gelernt, uns anders zu verhalten in dieser Zeit? Oder meinen wir, wie viele andere, nun sei alles wieder beim Alten? Und es gäbe keinen Grund mehr für Einschränkungen. Leider haben uns die vergangenen Tage eines Besseren belehren müssen. Nicht nur die Infektionszahlen steigen drastisch, bedingt durch die nachlässig gewordene Haltung im Beachten der Regeln, vor allem jetzt, wo man sich wieder überwiegend in geschlossenen Räumen aufhält. Auch die nach wie vor hohe Zahl von Nichtgeimpften trägt dazu bei. Aber nun kommt noch eine andere Entwicklung hinzu. Die Pandemie hat weltweit zu Lieferschwierigkeiten in allen Bereichen der Wirtschaft geführt und darüber hinaus. Die Preise steigen rasant. Und der Druck der Klimadiskussion verschärft diese Entwicklung noch. Umweltfreundliche Energieträger sind gefragt. Aber die müssen finanziert werden. Wer kann sie sich leisten? Da werden Ängste geweckt, zusätzlich zur Situation in der Pandemie. Und das erinnert uns wieder daran, wie sehr wir an unserem bisherigen Lebensstandard und Wohlstand hängen. Sind wir wirklich davon abhängig? Ist es so, dass wir ohne das nicht leben können? Was ist Leben für uns? Wovon lassen wir uns leiden? Klar, wir können wie so viele Zeitgenossen in ein Klagelied einstimmen. Und damit signalisieren wir, wie wichtig uns der Lebensstandard ist. Dass unser Leben offenbar eng damit verknüpft ist. Was uns leidet, ist in diesem Fall unser Bemühen, die Annehmlichkeiten des Lebens so gut wie möglich zu erhalten und zu verbessern. Ist das der Sinn unseres Lebens? Dann hätte die Besinnungspause der Corona-Zeit eigentlich nichts gefruchtet. Wir können aber auch mit vielen anderen zusammen über die Regierung schimpfen, dass nicht ausreichend vorgesorgt wird, dass die Freiheiten beschnitten werden, dass zu wenig für die Sicherheit getan wird, dass christliche Werte immer mehr missachtet werden und so weiter. Und damit signalisieren wir, dass wir unsere Verantwortung abgeschoben haben, andere verantwortlich machen und uns bedienen lassen. Es ist leichter, über andere zu schimpfen, als die Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen. Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Gerade für diejenigen, die selbst zu schwach sind und Opfer werden. Darum soll es dann auch am Mittwoch im Gottesdienst noch etwas ausführlicher gehen. Genau das aber, die Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen, kann auch in die falsche Richtung führen. Wahr ist dann nicht, was die Regierung sagt, was die Wissenschaft meint oder vertritt oder was die öffentlich-rechtlichen Medien wiedergeben. Wahr ist dann, was ich selbst dafür halte. Und die Belege dafür hole ich mir irgendwo her aus anderen Quellen, die wiederum genauso ihre eigene vorgefasste Meinung vertreten. Wohin das führen kann, das haben wir Anfang des Jahres beim Sturm auf das Kapitol in Washington erlebt. Wenn eine falsche Behauptung oft genug und selbstbewusst wiederholt und vertreten wird und sie dann auch noch dazu in meinen eigenen Erwartungen entspricht, dann bin ich bereit, sie zu glauben, auch wenn die nachprüfbaren Fakten dagegen sprechen. Leider ist es so. Wir sind Menschen in der gefallenen Schöpfung. Das gehört zu unserem Wesen. Und leider oft genug berufen sich dann Menschen auch dabei auf Gott, auch wenn es um die Existenz und die Auswirkungen dieses verzwickten Virus geht. Falsche Propheten, das hat es immer schon gegeben. Wovon lassen wir uns leiten? Das Beispiel der Christen in den ersten Jahrhunderten zeigt uns, wie anders und unabhängig von menschlicher Willkür unsere Lebensgrundlage sein kann. Nämlich dort, wo unsere Hoffnung nicht zuerst in der Verbesserung des Lebensstandards gesucht wird, sondern in der Verbundenheit mit Gott. Dort, wo wir auf den sehen, der Herr über die ganze Welt ist, auch über die Corona-Pandemie. Dort, wo wir mit ihm versöhnt leben, als Menschen, die sich im Klaren darüber sind, dass wir nicht Gott sind, sondern klein und fehlbar und immer wieder schuldig werden und dass wir deshalb angewiesen sind auf Vergebung. Dort, wo wir nicht länger so tun, als sei in unserem Leben alles in Ordnung und uns dabei nur gegenseitig Theater vorspielen. Nein, wo wir mit dem heiligen, lebendigen Gott zu tun haben, da gilt es, ehrlich zu werden. Vor sich selbst, vor Gott und voreinander. Da wird etwas neu, da werden wir frei von menschlicher Willkür, wo wir einander zugestehen, dass wir Fehler machen und Fehler machen dürfen. Und eben von Vergebung leben und das darin auch einander bestärken. Dort, wo wir in allen Begrenzungen, die wir erfahren, bei Krankheit und Schmerz, bei einem Unfall oder auch bei Entwicklungen, denen wir zum Opfer fallen, wo wir darüber hinaussehen auf den, der als der Überwinder uns nichts vormacht. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Zeichen der Zeit erkennen. Ja, wir leben in einer Zeit der Verunsicherung. Es gibt so viele ganz unterschiedliche Meinungen. Woran soll man sich denn jetzt orientieren? Und selbst wenn man sagt, ja, es kommt auf Gottes Willen an. Auch da ist so viel Verunsicherung, weil es so viele unterschiedliche, gar gegensätzliche Meinungen gibt. Für mich ist wichtig, wenn es wirklich gilt, dass Gott dort am Werk ist, dort uns wahrhaft begegnet, wo wir ehrlich werden vor uns selbst, dann gehört dazu auch, dass wir uns selbst nichts länger vormachen, dass ich mich in Frage stellen lasse, dass ich mich kritisieren lasse, dass ich zugebe, ich kann auch falsch liegen. Irrige Meinungen sind dort zu erkennen, wo jemand völlig davon überzeugt ist, im Recht zu sein und die anderen im Unrecht. Wir leben in einer Zeit der Verunsicherung. Genau das hat Jesus in seiner Endzeitrede angekündigt. Den Völkern wird bange sein, sagt er. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Darüber müssen wir uns keine Illusionen machen. Die Botschaft der Bibel macht deutlich, dass wir als Menschen natürlicherweise eben nicht dazu neigen, Gott die Ehre zu geben. Wir suchen unsere eigene Ehre. Wir suchen uns selbst herauszustellen und zu behaupten. Und es wäre gelogen, wenn wir so tun, als ob wir Christen bessere Menschen wären. Ob wir wollen oder nicht, wir sind hineinverflochten in diese vergehende Welt. Seit dem Sündenfall steht sie unter dem Verdikt vergänglich. Am Ende wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und deshalb wäre es genauso blauäugig zu erwarten, dass irgendwelche politischen Maßnahmen die Welt oder gar uns selbst als Menschen verbessern könnten. Die Entwicklung der vergangenen Jahre belegt eher das Gegenteil. Machen wir uns nichts vor. Es kann nicht Aufgabe der Politik sein, christliche Werte durchzusetzen. Liebe verträgt keine Gewalt. Christliche Werte können und dürfen nicht mit Machtmitteln verpflichtet gemacht werden. Es ist vielmehr unsere Aufgabe als Christen, diese Werte vorzuleben. Wirklich als Christen zu leben, heute, in dieser Zeit, mit all ihrem Durcheinander. Liebe zu üben, Liebe zu leben in unserem eigenen persönlichen Leben, in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft. Gott fragt uns einmal nicht danach, was denn die Politik aus seinen Geboten gemacht hat. Ja, aber er fragt uns, wie wir seine Liebe in uns haben wirken lassen. Und damit wir sie wirken lassen können, dazu brauchen wir den Blick über den Horizont hinaus. Und deshalb sagt Jesus, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen. Wir warten dein, o Gottes Sohn, vom Lied 152, die Strophen 1, 2 und 4. Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, du hast die Welt lieb und bist als Licht in unsere Dunkelheit gekommen. Vergib, wo wir diesem Licht aus dem Weg gegangen sind und uns im Dunkel des Verschweigens wohlgefühlt haben, wohler als bei dir, unserem Heiland. Vor dich kommen wir mit unseren leeren Händen und klagen dir das Unrecht dieser Welt. Wir treten ein für die vielen Menschen, die vor Krieg und Terror flüchten. Wir treten vor dir ein für Menschen, die an der Grenze zwischen Polen und Belarus frieren und hungern. Wehre du dem Machtkalkül Lukaschenkos, dem die Menschen in der Not nichts bedeuten. Und gib den Politikern in der EU Weisheit, wie hier zu verfahren ist. Wir bringen vor dich unsere Verflochtenheit mit der ungerechten Verteilung der Güter auf dieser Welt. Hilf uns in unseren Möglichkeiten, Not zu lindern und für das Recht einzustehen. Bewahre uns davor, das Unrecht nur bei den anderen zu sehen. Öffne uns die Augen und schenk uns das Vertrauen in dich, ehrlich zu werden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal kurz Platz. Es gibt noch ein paar Informationen weiterzugeben. Zunächst ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Organistin für die Begleitung der Lieder und ganz herzlichen Dank auch dir, Klaus-Dieter Stoll, für deinen Dienst bei uns. Du hast es schon angedeutet und gesagt, die Bibelabende lassen wir ausfallen aufgrund der pandemischen Situation. Wir feiern aber einen Gottesdienst zum Buß- und Bettag in Oberiflingen. Das ist die Kirche mit dem größten Luftvolumen. Ich lade ganz herzlich dazu ein, dass wir uns auch diesem Thema der Verantwortung, wie es schon angedeutet wurde, stellen. Vielen Dank Ihnen für das, was Sie eingelegt haben am letzten Sonntag. Das Opfer in Höhe von 213 Euro, das für die eigene Gemeinde bestimmt war. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für unsere Missionare bestimmt, die Familie Kepler und die Familie Schmid. Herzlich lade ich Sie ein, am nächsten Sonntag zum Gottesdienst, zum Ewigkeitssonntag um 9 Uhr. In diesem Gottesdienst werden wir auch der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gedenken. Im Anschluss an den Gottesdienst findet auch auf dem Friedhof beim Ehrenmahl die Gedenkfeier zum heutigen Volkstrauertag statt. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde möchte in der Zeit vom 1. bis 21. Dezember wieder einen lebendigen Adventskalender anbieten. Das ist draußen, dann ist die Ansteckungsgefahr deutlich geringer. Vielen Dank für die eingegangenen Rückmeldungen. Wer sich an einem Abend noch beteiligen möchte und ein Fenster gestalten, der kann sich noch bis zum 18.11. zurückmelden. Leider können wir in diesem Jahr keine Getränke und Speisen dazu anbieten. beginnt es jeweils um 18 Uhr. Und bei Interesse können Sie sich bei Regina Kugler die Telefonnummer 5360 melden oder bei uns auf dem Pfarramt. Und dann habe ich noch hier diese Prospekte ausgelegt, die Bibel einfach fürs Jahr hindurch selber entdecken. Das ist für die tägliche Bibellese ein Buch und ich lade Sie einfach ein, schauen Sie sich das an. Vielleicht hilft es Ihnen für Ihr ganz persönliches Bibellesen. Und nun darf ich Sie bitten, aufzustehen. Wir singen miteinander die Segensstrophe und dann stellen wir uns unter den Segen Gottes.
Nun geht hin in den weiteren Sonntag und in die neue Woche mit dem Frieden Gottes und unter seinem Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.